Dr. Magister Arthur Reginald Bölderl, herzlich willkommen.
Morgen.
Sie wissen von den Gebräuchen des Kepler-Salons, dieser Vormittag wird aufgenommen. Das heißt, Sie können das auch als Audiostream dann abhören. Und wenn Sie dann in der Diskussion sich zu Wort melden, bitten wir wieder, dass Sie auf das Mikrofon warten, damit auch Ihr Beitrag aufgenommen ist und dann die Replik des Referenten auch gehört wird. Von Geburtswegen ist unser Thema heute eine philosophische Natologie. Unser Referent, Dr. Arthur Bölderl, hat Philosophie und Germanistik in Klagenfurt studiert und ist schon seit 1995 hier in Linz, zuerst als Universitätsassistent und jetzt als Universitätsdozent an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität am Institut für Philosophie. Dr. Bölderl beschäftigt sich vor allem mit der Philosophie des 20. Jahrhunderts und Sie werden dann noch sehen in seinen Ausführungen, welche Philosophen das vor allem sind und welchen Spuren er danach geht. Man kann, glaube ich, schon verraten, es geht irgendwo auch um Husserl, es geht um Heidegger, es geht um Derrida, es geht um Jean-Luc Nancy, über den Sie gerade auch ein Buch schreiben. Sie haben mir in der Vorbereitung ein Manuskript geschickt und haben gesagt, ich kann mir das durchlesen, aber Sie werden es einfacher erklären, worum es geht.
Jetzt zumindest versuchen.
Sie werden es versuchen. Das meiste nämlich vermag die Geburt über die Räumlichkeit des Daseins oder die Phänomenologie der Natologie. Ich muss ehrlich sagen, das war ein 20-seitiger Artikel. Ich habe mich da ziemlich plagen müssen, um diese Analyse von Husserl und Heidegger und anders halbwegs auch in den Begriffen zu verstehen, um die es da geht. Ein Satz, den ich mir gemerkt habe, beziehungsweise, ich glaube, er kommt nicht einmal in diesem Vortrag vor, sondern im Zusammenhang mit Ihrem Buch, das ist ja Ihr Habilitationsthema, die philosophische Natologie, kommt der Satz vor, la communauté de naissance et la naissance de la communauté. Mhm. Also die Gemeinschaftlichkeit der Geburt ist die Geburt der Gemeinschaftlichkeit. Und von diesem Ansatz her, denke ich, schauen wir uns unser Thema heute an. Mhm. Bitte.
Ja, danke schön. Darf Sie auch herzlich begrüßen. Freut mich, dass so viele gekommen sind an diesem, wie gesagt, verschneiten Wintermorgen, immer noch Wintermorgen. Danke für die freundliche Einleitung. Es wird in dem Vortrag, den ich für heute vorbereitet habe, zwar um dieses Thema gehen, aber ich habe eben aufgrund der Tatsache, die Sie auch schildern, dass es doch relativ komplex ist, sich mit Husserl, Heidegger, Nancy, Derrida und so auseinanderzusetzen, möglichst darauf verzichtet, auf diese Denker Bezug zu nehmen und dafür ein bisschen mich auch in der Geschichte der abendländischen Philosophie umgetan. Also es wird unter anderem um Platon und Sokrates gehen, was vielleicht ein bisschen vertrauter für Sie ist. Meine Ausführungen haben den Titel Natologische Modulationen der Philosophie. Natologische Modulationen heißt also so viel wie Veränderungen, Einflüsse von außen, denen die Philosophie unterliegt. Das heißt nicht, dass sie sich unter diesem Eindruck der Natologie völlig ändert, dass sie eine ganz andere wird, aber dass sie bestimmte Aspekte, die sie in ihrer eigenen Geschichte tendenziell vernachlässigt hat, beginnt ernst zu nehmen. Und darum geht es im Wesentlichen. Daheim ist daheim, wenn du nicht fort musst, so bleib, denn die Heimat ist Ernte der Zweitmutterleib. Ich muss Ihnen an diesem Ort im Herzen von Linz diese Verse nicht aus der oberösterreichischen Mundart ins Hochdeutsche übersetzen. Sie kennen sie vermutlich einige vielleicht sogar auswendig. Es handelt sich um die dritte Strophe der oberösterreichischen Landeshymne aus der Feder Franz Stelzhammers, verfasst um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie bringen zum Ausdruck, was eine Grundannahme auch und zumal der philosophischen Natologie ist, wie ich sie verstehe, der philosophischen Lehre von der Geburtlichkeit des Menschen also. Dass nämlich der Mensch nach seiner Geburt nicht aufhört, die Erfahrungen während der ersten 9 Monate seines Lebens im Mutterleib in einem zweiten Mutterleib, dem Sozialen, nämlich zu wiederholen bzw. zu reinszenieren. Diese These scheint einerseits den Status einer gewissen Evidenz beanspruchen zu können, wie ihr zumindest indirektes Vorkommen in einer zum Text einer Landeshymne geronnenen Mundartdichtung nahelegt. Andererseits stellt sie philosophisch gesehen ein auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts wenig beschriebenes Blatt dar, sodass sie nahezu jeder Hinsicht neu und unerhört erscheint und dass eine vergleichsweise große Beweislast auf dem lastet, der sie sich zu eigen machen will. Ich will Ihnen heute zunächst einen Eindruck davon vermitteln, warum ich mich als Berufsphilosoph nicht damit begnüge, selber ein solcher sein zu wollen, der sich diese These und damit den prekären Standpunkt der philosophischen Natologie zu eigen machen will, sondern dass ich darüber hinaus auch dafür halte, dass die Philosophie überhaupt, wenn es sie denn gibt, die Philosophie, gut beraten wäre, jene Ansätze zu einem natological turn, also zur natologischen Wende, die sie im 20. Jahrhundert bereits gezeigt hat, heute aufzugreifen, zu prüfen und in ihrem täglichen Geschäft zu realisieren. Es wird in meinen Ausführungen daher gleichsam um den Einsatz natologischen Denkens gehen, also im Sinne von Spieleinsatz, das, was auf dem Spiel steht, darum, was Natologie in spezifisch philosophischer Rücksicht bedeutet und was mit ihr zu gewinnen ist oder was mit ihr hinter sich zu lassen ist. Natologie als philosophische Natologie, also nicht als medizinische Geburtskunde. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war Philosophie, man muss vielleicht der Ordnung halber ergänzen, abendländische, europäische Philosophie, ein in erster und letzter Instanz thanatologischer Diskurs. Das heißt, eine einzige große Reflexion auf den Tod oder vielmehr auf das Skandalon der zeitlichen Begrenzung menschlicher Existenz. Eine weit ausholende Antwort auf das den Menschen bedrängende Problem der radikalen Kontingenz seines Lebens. Dabei ist diese radikale Kontingenz die längste Zeit über, insofern sie ausschließlich mit dem Ende des menschlichen Lebens in Verbindung gebracht wurde, in ihrer Radikalität sträflich unterschätzt worden. Die wirkliche, die wahre, die ganze Kontingenz, wenn man mit Bezug auf ein derartiges Thema solche Attribute verwenden darf, ist erst mit der Anerkennung nicht nur der skandalösen und philosophischerseits stets skandalisierten Endlichkeit des menschlichen Lebens im Tod, sondern dessen nicht minder skandalöser, aber vergleichsweise kaum je von Philosophen skandalisierten Endlichkeit am Anfang dieses Lebens, der Geburt realisiert. Als einer der wenigen hat der wohl nicht zufällig quer zum Mainstream, selbst im ja auch sonst philosophisch nicht gerade besonders mainstreamförmigen Frankreich, stehende Georges Bataille, der 1962 gestorben ist, diesen Umstand explizit formuliert. Ich zitiere Bataille: Ich bemerke die Unsicherheit des Seins in mir. Nicht diese klassische Unsicherheit, die auf der Notwendigkeit zu sterben beruht, sondern eine neue, tiefere, die auf der geringen Aussicht beruht, die ich hatte, überhaupt geboren zu werden. Zitat Ende. In einer Rezension zu meiner einschlägigen Arbeit von Geburtswegen, Frau Heiden hat sie ja erwähnt, schließt sich der Heidegger-Experte Peter Travny diesem Befund an und bringt den Sachverhalt schlüssiger auf den Punkt, als ich selbst vermöchte, weshalb ich mir erlaube, ihm für unsere heutigen Zwecke zu folgen. Platons Erklärung, die Philosophie sei ein Sterbenlernen, war von so großer Bedeutung, dass ihre Folgen auch heute noch spürbar sind. Die Philosophie scheint dem Tod gewidmet zu sein. Diese schwerwiegende Orientierung am absoluten Ende hat den absoluten Anfang, die Geburt, verdeckt. Mehr noch, die Philosophie des Todes scheint der Geburt sogar Bedeutung gleichsam abzusaugen. Dient doch das Sterbenlernen, diese Vorbereitung auf das Ende, einem alles überstrahlenden Anfang. Das Sterbenlernen ist demnach die Kunst des Sokrates, die wahre Maieutik, also die Hebammenkunst, die nur zum Vorschein bringt, was schon selbst zum Licht drängt. Worauf Platon stets, wenn er über die Geburt im unmetaphorischen Sinn spricht, antwortet, ist die wahrlich unheimliche Kontingenz der Geburt. Sie ist ein Abgrund. Und das ist ein wichtiger Punkt, auf den Travny hier hinweist und dem ich mich anschließe. Die Geburt ist kein Grund, sondern ein Abgrund. Immer noch zeugt der Mensch Kinder, ohne groß Einfluss auf das Geschehen und seine Folgen in Schwangerschaft und Geburt nehmen zu können. Das Kind, welches zur Welt kam, ist ein Geschenk. Es ging darum, es entsprechend zu empfangen. Es hat den Anschein, als wäre die Geburt immer schon vergangen. Meine ist es jedenfalls, und weil es wohl vor der Geburt kein Mein gibt, ist sie es prinzipiell. Und so wird auch heute noch jeder, der über die, das heißt über seine oder ihre Geburt nachzudenken beginnt, vor solcher Kontingenz erschrecken. Die Fragen liegen auf der Hand. Warum gerade ich? Warum ich als Mann? Warum ich als Behinderter? Warum ich als Frau an diesem Ort? Warum ich zu dieser Zeit, in diesem Krieg? Warum ich in dieser Armut, mit dieser Hautfarbe? Ähnliches gilt auch für die Eltern. Warum dieser Junge? Warum diese Behinderung? Warum diese Hässlichkeit? Warum Zeugung und Schwangerschaft überhaupt jetzt? Vorsicht, wer hier die Idylle malt, verfällt schnell der Lüge. Solche Kontingenz ist also das Unprinzip der Individuation. Hier gibt es eine Gabe, nämlich die Gabe der Geburt, die nicht empfangen werden kann. Eine Gabe, die in einem Missverhältnis besteht. Denn diese Gabe ist nicht nur dem anderen gegeben. Sie ist sich selbst der Empfang, was, wie seltsam, dem Charakter einer Gabe widerspricht. Aber hat nicht jeder Geborene eine Mutter, das heißt einen anderen, dem er entspringt? Ich empfange mich keineswegs aus meiner Mutter, sondern aus einem Abgrund, der ich war und sein werde. Ähnlich entspringt die Mutter, das heißt die Frau, die mich geboren hat, nicht aus mir, sondern ebenfalls aus etwas anderem. Die Eltern sind unmöglich, die mich zur Welt bringen wollten. Wollt ihr ein Kind, fragen wir. Und schließlich ist es das Kind geworden, oder anders, es ist der Mensch geworden, der ich zu sein habe und immer zu sein haben werde. Aber wie kann ich ein Mensch geworden sein? Es ist solche ungeheuerliche Offenheit, diese Creatio ex nihilo, die eine Überfülle an Zuschreibungen zugleich ermöglicht und unmöglich macht. Niemand entkommt seiner Zeugung, seiner Geburt. Diese Zuschreibung setzt Geschichte und Geschichten voraus. Manch einer, manch eine möchte seiner, ihrer Geburt entkommen. Es könnte gar nicht anders sein. Die anderen lächeln. Das ist Geworfenheit. Also diese Erklärung des heideggerschen Terminus Geworfenheit. Kontingenz und Individuation sind nicht identisch, doch zugleich sind sie nicht zu trennen. Ich kann nur werden, der ich schon war und bin. Dazu gehört ohne Frage mein Leib, mein Geschlecht, meine Gesundheit, ja mein Aussehen, Elemente jener Gabe, die ich selbst bin. Die Individuation ist gewiss eine Aufgabe, ein Prozess, Bildung eben, doch sie vermag die Kontingenz der Geburt niemals wirklich hinter sich zu lassen oder aufzulösen. Bin ich etwa nicht absolut verantwortlich für mich selbst? Ist jene Gabe vielleicht eine Unmöglichkeit für mich, ein Raub, ein unvermeidlicher Entzug? Auch diese Fragen sprechen dafür, der Geburt philosophisch mehr Interesse entgegenzubringen. So, Herr Peter Trabny. Als Idee, als philosophische zumal, ist die Geburt also, und das ist meine Behauptung, sie ist sehr zu Unrecht und zum Nachteil der Philosophie im Abendland lange Zeit ein Stiefkind gewesen. Und ein Ungeliebtes dazu, obwohl die Geistesgeschichte des Abendlandes ihrerseits allererst angestoßen worden ist vom Sohn einer Hebamme. Und zwar dezidiert als Hebammenkunst. Gemeint sind natürlich Sokrates und seine Kunst des Gespräch- und Dialogführens, also die Mäeutik. Auf der anderen Seite kann man die Geschichte des Abendlandes insgesamt in bestimmter Hinsicht geradezu als die Geschichte einer Geburt betrachten. Insofern ihre Faktizität, also der tatsächliche Verlauf der Geschichte des Abendlandes, maßgeblich mitgeprägt ist von dem, das heißt genau genommen von der Zustimmung oder der Ablehnung dessen, was die Geschichte einer bestimmten Geburt und deren Denkmöglichkeit oder Unmöglichkeit bewirkt hat. Gemeint sind Christus und die christliche Lehre von der Menschwerdung Gottes in Christi Geburt. Dass man diese beiden Momente auch verstehen kann als zwei Anfänge, nämlich erstens den Anfang des Denkens und zweitens den Anfang des Lebens, beziehungsweise zwei verschiedene, wenngleich aufeinander bezogene Versuche der Vermittlung dieser beiden Anfänge, das erhält den systematischen Ort der Fragestellung philosophischer Natologie. Mit Hans-Georg Gadamer gesprochen, es ginge einer Philosophie der Geburt darum, Zitat, zu verstehen, welchen Sinn es hat, dass die Philosophie zwischen dem Anfang im Sinne des Lebensursprungs und dem Anfang des Erkennens und Denkens hin und her schwankt. Also dieser zeitliche, unterschiedliche Index zwischen dem Anfang des Lebens und dem Anfang des Denkens ist eine bleibende Irritation sozusagen für das Selbstverständnis der Philosophie, meint Gadamer. Diese beiden merkwürdig quer zueinander stehenden Beobachtungen markieren zumindest heuristisch das Feld, das zwischen Sokrates und seinem Wiederentdecker oder überhaupt erst Entdecker Nietzsche als unthematischer Hintergrund der Entwicklung eines so objektiv erfolgreichen, wie nicht weniger objektiv fatalen Denkens fungiert hat, bis im 20. Jahrhundert in der nach-nietzscheanischen Rezeption der abendländischen Geistesgeschichte durch sich selbst dieses ihr Hintergrundthema zunehmend bewusst wird. Es wird aktuell und beginnt sich nicht zuletzt in Gestalt einer Wiederannäherung von Geistes- und Naturwissenschaften geradezu aufzudrängen. Ja, der denkerischen Entwicklung im 21. Jahrhundert scheint es geradezu aufgetragen. Es sind die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie, also Freud, Jung, auch Otto Rank, aber auch die Sozialwissenschaften, insbesondere das Collège de Sociologie in den 30er Jahren, in den 70er und 80er Jahren Lloyd de Mons. Und nicht zuletzt die Philosophie selbst, die Nachfahrin der sokratischen Mäeutik, die sich des Themas Geburt entsinnen und es, wie unausdrücklich auch nach wie vor, zusehends der Vergessenheit entreißen. Die entsprechenden Namen haben Sie von Frau Heiden auch schon gehört. Hannah Arendt, wichtig, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Julia Kristeva und zuletzt vor allem sehr deutlich Jean-Luc Nancy. Ich will zunächst sehr kursorisch die Krux vorstellen, die dem Denken der Geburt im Abendland von seinen Anfängen her bereits anhaftet. Das ist der versprochene philosophiegeschichtliche Rückblick. Und dann hinweisartig die philosophischen Implikationen dieser Zusammenhänge zu verdeutlichen suchen. Also zuerst dieser Blick in die Geschichte der Philosophie im Abendland. Auf nicht unverfängliche Weise scheint die Geburt im Abendland immer schon unter den Auspizien des Todes zu stehen, scheint sie in ihrer Eigenwesentlichkeit kaum anerkannt zu werden. Ist sie immer schon auf den Tod als auf ihre Vollendung vorausbezogen? Das gilt für das berühmte, die abendländische Philosophie in gewissem Sinn inaugurierende, einzig überlieferte Diktum Anaximanders aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert, ebenso wie für Heraklit, der die Geburt im 5. Jahrhundert dezidiert einschreibt in ein wie auch immer bereits dialektisch gedachtes Spannungsverhältnis zum Tod. Die Zitate, die ich jetzt hier bringe aus dieser Vorgeschichte sozusagen der philosophischen Natologie, haben Sie auch auf einem Handout drauf, das aufliegt. Anaximander, dieses berühmte Fragment, schreibt oder sagt, angeblich, muss man dazu sagen, ja, Anfang der Dinge ist das Unendliche, woraus aber ihnen die Geburt ist, dahin geht auch ihr Sterben nach der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander Strafe und Buße für ihre Ruchlosigkeit nach der Zeitordnung. Also woraus den Dingen die Geburt ist, dahin gehen sie auch in ihr Sterben zurück. Und Heraklit scheint die Geburt als ein Unglück zu betrachten, wenn er sagt, wann sie geboren sind, schicken sie sich an zu leben und dadurch den Tod zu erleiden oder vielmehr auszuruhen und sie hinterlassen Kinder, dass auch sie den Tod erleiden. Das ist das Fragment 20 des Heraklit. Also sobald sie geboren sind, schicken sie sich an zu leben und Leben heißt den Tod erleiden. Schon im Voranfang, also in der Vorsokratik, in der wir uns hier zeitlich befinden, im Voranfang des abendländischen Denkens scheint mithin angelegt, wie es im weiteren Verlauf gleichsam ex negativo geprägt sein sollte, eine tendenzielle, mehr oder weniger manifeste Leugnung der Geburt, nicht nur als Phänomen, mithin nicht nur auf einer bereits höheren philosophischen Ebene, sondern ganz lebensweltlich gedacht, als Faktum. Empedokles, auch noch einer der Vorsokratiker, schreibt, im Fragment 8. Geburt gibt es eigentlich bei keinem einzigen von allen sterblichen Dingen und kein Ende in verderblichem Tode. Nur Mischung gibt es viel mehr und Austausch des Gemischten. Geburt ist nur ein dafür bei den Menschen üblicher Name. Einen gewissen Kontrapunkt zu dieser entweder todessehnsüchtigen oder todverleugnenden, jedenfalls aber negativen Interpretation der Geburt bei den Vorsokratikern, setzt der Sokratiker Platon, mit anderen Worten der platonische Sokrates. Als Schüler des Maieutikers Sokrates, der die Philosophie als Hebammenkunst für das Denken allererst instauriert hat, man denke an die klassischen Stellen im Dialog Theaetetos, gewinnt Platon der Geburt einen positiven Sinn ab. Nicht von ungefähr wird sie ihm zum Exempel der Reflexion. Sie erscheint auch hier freilich schon in sublimierter Form oder anders. Die Sublimierung, die Entwirklichung des Geburtsgeschehens dadurch, dass dieses in einen Zusammenhang mit dem Schönen gestellt wird, dass es also ästhetisiert wird, ist die Bedingung der Möglichkeit ihrer Positivierung. Also die Entwirklichung als Entwirklichte wird sie sozusagen zur Bedingung der Möglichkeit der philosophischen Reflexion. Ich zitiere Platon. Alle Menschen nämlich tragen Zeugungsstoff in sich, körperlichen sowie geistigen, und wenn wir zu einem gewissen Alter gelangt sind, so strebt unsere Natur zu erzeugen. Im Hässlichen aber vermag sie nicht zu erzeugen, wohl aber im Schönen. Zeugung nämlich ist die Vereinigung des Mannes und Weibes. Es ist dies aber ein göttlicher Akt und dies beides liegt in den sterblichen Wesen als ein unsterbliches, Schwangerschaft und Erzeugung. Es kann dieser Akt aber da nicht vor sich gehen, wo es an Einklang fehlt. Im Widerspruch mit allem, was göttlich heißt, steht nun aber das Hässliche und nur das Schöne im Einklang damit. Eine leitende und entbindende Göttin ist daher die Schönheit bei der Geburt. Wenn nämlich das, was den Zeugungsstoff in sich trägt, dem Schönen sich nähert, dann empfindet es Lust und zerfließt in Wonne und gebiert und erzeugt. Wenn es aber dem Hässlichen sich nähert, dann zieht es sich finster und traurig in sich selbst zurück und wendet sich ab und rollt sich zusammen und erzeugt nicht, sondern hält mit Schmerzen seinen Zeugungsstoff an sich. Darum trägt denn auch das Schwangere und schon vom Zeugungstriebe Strotzende eine so heftige Leidenschaft zu dem Schönen, weil es durch dieses großer Wehen entledigt wird. So Platon im Symposion. Hier ist die Erinnerung an den körperlichen Vorgang Geburt gleichwohl noch aufrecht, wenngleich bereits metaphysisch gewendet. Insofern ist deutlich, dass Denken ist, worauf die Anstrengung hier zielt. Um die Geburt des Gedankens ist es zu tun. Ihr ist der Blick auf das Schöne förderlich, der aufs Hässliche hingegen abträglich. Hässlich heißt hier in letzter oder erster Konsequenz das körperlich-materielle. Jener Anteil der Geburt mithin, dessen man sich mit Hilfe der Schönheit in Ausrichtung auf sie, und das heißt wiederum auf das geistig-spirituelle, entledigt. Ist auch die Stoßrichtung des platonischen Denkens eindeutig, so bleibt die Geburt als gleichsam triebbedingtes, das heißt als unabdingbares Faktum, dennoch für es an der Trennung in hier Schönes und da Hässliches, hier Geistiges, dort Körperliches, grundsätzlich vorgeordnetes Ereignis. Oder eben ein Nicht-Ereignis im Sinne des oben Gesagten, also ein verdrängtes Ereignis. Was sich nicht zuletzt in Platons Denken der Chora niederschlägt, die als unverdenkliche Vermittlungsinstanz fungiert zwischen Gestaltetem und Ungestaltetem, zwischen Ausgedrücktem und Ausdruckslosem und so weiter. Diese Chora, die selbst ein Ausdruck ist, der zu seinen Denotationen neben Behältnis, Abdruck und Ähnlichem auch Amme zählt. Also die Säugamme hat auch diesen Namen Chora. Darauf haben im Übrigen gleichzeitig und unabhängig voneinander sowohl Julia Kristeva als auch Jacques Derrida aufmerksam gemacht. So viel Aufmerksamkeit und Berücksichtigung sollte der Geburt in den folgenden Jahrhunderten kaum mehr zuteil werden. Schon für Platons Schüler Aristoteles ist die Sache insofern gelaufen, als das Denken dort ein- und ansetzt, wo es Seiendes als Seiendes bereits gibt. Alles Werden und Entstehen ist schon eingezeichnet in eine Teleologie, vom Ursprung her verstanden als immer schon ausgerichtet auf das jeweilige Ziel, welches dem Entstehenden gleichsam als sein Wesen inheriert. Es ist nur folgerichtig, dass aus Aristoteles Sicht streng genommen nichts Neues entstehen kann. Oder präziser, nichts substanziell Neues. Alles Neue spielt sich im Bereich der bloßen Zufälligkeiten ab, der Akzidenzien. Entwicklungen sind Entwicklungen innerhalb von Registern des Seienden, niemals aber Wesensüberschreitungen. Aristoteles aus der Nikomachischen Ethik. Jede einzelne Charaktereigenschaft, darf man sagen, ist bei allen irgendwie schon von Natur angelegt. Wir sind gerecht, zur Besonnenheit geneigt, energisch. Wir haben die anderen Eigenschaften alles gleich von der Geburt an. Und in der Metaphysik lesen wir, dasselbe gilt nun auch von der Priorität dem Wesen nach. Zuerst deshalb, weil das, was der Entstehung nach das Spätere ist, der Form und dem Wesen nach das Frühere ist. So ist der Mann früher als das Kind und der Mensch früher als der Same. Denn jenes hat schon die Form, dieses hat sie noch nicht. Sodann, weil alles, was wird, die Richtung auf das hin innehält, was sein Prinzip und Zweck ist. Denn Prinzip ist eben das, um dessen Willen etwas geschieht, und das Werden vollzieht sich um des Zweckes Willen. Der Zweck aber ist die Aktualität, und um seinetwillen erlangt etwas Potentialität. Das heißt also, die Möglichkeit ist immer abhängig von der Wirklichkeit und nicht umgekehrt. An der lebensweltlich betrachtet offensichtlichen Widersinnigkeit dieser metaphysischen Weichenstellungen hat sich die längste Zeit niemand gestoßen oder weniger polemisch formuliert. Die Beweggründe und Folgen dieser, was das Thema Geburt betrifft, negativen Vorentscheidungen des abendländischen Denkens sind als solche kaum je bedacht worden. Zu schnell hat man sich ihnen angeschlossen, sich von ihnen vereinnahmen lassen. Zu verlockend war und ist zum Teil noch das Idealbild eines denkerischen Systems, in dem das Neue nicht als radikal Neues auftauchen kann, sondern immer schon vorvertraut ist vom Gegebenen her. Eines Systems, das es erlaubt, das Seiende immer schon von einem bestimmten Seienden her zu denken. Was seinen Kulminationspunkt in Hegels Gleichsetzung des Wirklichen mit dem Vernünftigen findet, also in der Philosophie des Rechts 1821. Das Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige ist wirklich. Das, wie Adorno im 20. Jahrhundert sagen wird, das Ganze im Unterschied zur hegelischen Position das Unwahre ist, heißt auch, dass die Ausrichtung des Denkens auf den Begriff des Ganzen nicht erlaubt, das Unfertige zu denken. Das Halbwahre, das Werdende, das Andere, ja das Monströse, von dessen unablässigem Kommen die Geburt, nämlich jede Geburt, kündet. Und damit käme ich zum zweiten Teil, wo es jetzt sozusagen vom Blick auf die Philosophiegeschichte weggeht in Richtung eines systematischen Blicks darauf, was eine philosophische Natologie leisten könnte.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Woher kommt das in der Philosophiegeschichte, dass der Tod eine viel stärkere Denkbewegung auslöst als die Geburt?
Ja, also eine einfache Antwort auf diese sehr komplexe Frage, woher das kommt, ist die, dass wir sozusagen unmittelbar betroffen sind als bereits Geborene, natürlich vom Ende dieses Lebens, in das wir gekommen sind. Also der Vorausblick geht sozusagen auf das Ende als den Tod. Ja, das ist das, was mir vorausliegt. Das andere muss ich auch in einer gewissen Hinsicht verdrängen.
Also die Geburt ist sozusagen der Beginn des Bewusstseins von Endlichkeit.
Ja, aber das zu sagen, erfordert schon sozusagen eine gewisse Reflexionsstufe über den Tod hinaus, ja, die es interessanterweise kaum gibt. Ja, also der Geburt, bei Kant heißt auch Geburt, Tod, Unendlichkeit sind keine philosophischen Themata. Ja. Warum? Weil sie selbstverständlich sind, in gewisser Weise. Der Tod weniger, weil er sozusagen ein Skandalon darstellt, das Skandalon dieses begonnen habenden Lebens. Die Geburt kommt überhaupt nicht in den Blick, weil sie eben eine natürliche, biologische Selbstverständlichkeit ist, die nicht weiter philosophisch reflektiert werden muss. Mhm. So ist zumindest sozusagen der Tenor der Philosophiegeschichte. Eine zweite Antwort auf die komplexe Frage wäre die, dass die Philosophiegeschichte im Abendland natürlich von Menschen gemacht wird, die die Geburt höchstens an sich selbst als Nascituri erlebt haben und nicht selber Gebärende sind. Also mit anderen Worten, was eine philosophische Natologie auch im Blick haben muss, ist natürlich die Geschlechterdifferenz. Also zu einem Denken der Geburtlichkeit gehört auch ein Denken des Weiblichen dazu und dafür ist die Philosophie im Abendland nicht berühmt.
Mhm. Gibt es da schon eine größere Bereitschaft jetzt?
Ja, natürlich. Ja. Also was heißt größere Bereitschaft? Auch dadurch, dass sich sozusagen die politischen Verhältnisse geändert haben und einfach die gesellschaftliche Durchlässigkeit auch für alle Diskurse, darunter auch den philosophischen, für Frauen seit dem 20. Jahrhundert natürlich viel größer geworden ist und entsprechend die Frauen auch mehr gehört werden. Ja. Beziehungsweise, dass überhaupt dass die Differenz der Geschlechter auch ein philosophisch nobilitiertes Thema wird, was es die längste Zeit nicht war. Ne? Also sozusagen Geschlechtlichkeit ist eine biologische Konstante, auf die man genauso wenig wie auf die Geburt philosophisch überhaupt reflektieren muss. Ein schönes Buch von Derrida mit dem Titel Geschlecht, Heideggers Hand, wo er Heideggers Darstellung des Daseins, was Heideggers Wort für den Menschen in Sein und Zeit ist, daraufhin abklopft auf dessen Bezüglichkeit zur geschlechtlichen Verortung des Daseins. Heidegger ist ja einer der ersten, die im 20. Jahrhundert sozusagen implizit und ausgerechnet dem Heidegger passiert, dass sozusagen Weiblichkeit bzw. Geburtlichkeit thematisieren, dort wo er von der Geworfenheit des Daseins spricht, ich habe das kurz erwähnt, ein äußerst unglücklich gewählter Ausdruck, ne, auf den Günther Anders hingewiesen hat, lange vor Hannah Arendt im Übrigen, dass wie unglücklich das gewählt sei, der ist nur den Tieren vorbehalten, vorher schreibt Günther Anders. Ne. Also die Geworfenheit des Daseins impliziert eine Anerkennung der Zweigeschlechtlichkeit sozusagen, was Heidegger dann in Sein und Zeit und danach mit allen ihm zur Gebote stehenden Mitteln bekämpft. Also diese Konsequenz wird einfach verschwiegen, also wird ausgeblendet. Ne? Dasein ist neutral, geschlechtsneutral.
Mhm. Aber müsste man da aus dem dann auch schließen, dass diese Neigung zur Thanatologie etwas mit der Geschlechtlichkeit der Denkenden zu tun hat?
Da würde ich nicht zögern, das zu tun, ja. Mhm.
Okay, aber ich glaube, wir hören uns noch den zweiten Teil an.
Gut. Dann der ist auch nicht mehr ganz so lang. Mhm. Also dieser zweite Teil ist systematisch betrachtet, dem habe ich den Titel gegeben, was ist und zu welchem Ende philosophische Naturologie. Über weite Strecken ihres Wegs also hat die abendländische Ideengeschichte das Thema der Geburt stiefmütterlich behandelt. Wir haben es gehört, ich habe ein paar Schlaglichter darauf gegeben. Dass die abendländische Philosophie in ihren Anfängen Hebammenkunst war, fällt sehr schnell nicht mehr auf oder jedenfalls nicht mehr ins Gewicht, so dass die Vermutung berechtigt ist, zu fragen, ob man in der Folge nicht vor allem eins betrieben habe, nämlich Kindesweglegung. Schon Aristoteles hätte so betrachtet das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und die sogenannte Metaphysik sein Werk tausendfach wiederholt und prolongiert. Seinsvergessenheit, die zu bedenken und sich einzugestehen Heidegger aufgefordert hat, wäre zuerst und zunächst Vergessenheit der Faktizität des Geborenseins. Eines Geborenseins, das sowohl der Reduktion auf genetisches Denken enträt, als auch die Abstraktion auf strukturelle Vorgaben überbietet. Eines Geborenseins mithin, das auch den Rahmen bloßer Faktizität ipso facto sprengt. Die Geburt ist kein Ereignis, wenn mit Ereignis gemeint ist ein punktueller Moment auf einer linearen Linie abfolgender Vorkommnisse. Das ist ein bisschen redundant, fällt mir gerade auf, lineare Linie, aber gut, Sie wissen, was ich meine. Eine lineare Strecke abfolgender Vorkommnisse. Wenn der Geburt der Charakter eines Ereignisses zukommt, dann nur in dem Sinn einer Singularität, die in absoluter Konkretion zugleich das Allerallgemeinste verrät, in allen Bedeutungen dieses Wortes verraten. Die Geburt ist auch kein Anfang, kein Beginn von etwas, das ohne sie nicht gewesen wäre. In ihr einen Ursprung zu sehen, ist möglich nur um den Preis der Verleugnung und Auslöschung dessen, was da als entsprungen auf sie zurückgeführt werden soll. Dass die Frage nach dem Anfang des menschlichen Lebens medizinisch und medizinethisch prekär ist, hat seinen Grund in der Tatsache, dass diese Frage philosophisch ungeklärt ist, dass sie kaum je gestellt wurde in der Geschichte des Denkens. Unhintergehbar fürs Denken wäre mithin nicht die Individualität dessen, der denkt, noch auch Subjekt oder Person des Denkenden. Als unhintergehbar in einem überraschend präzisen Sinn des Wortes erschiene vor allem die Geburtlichkeit, der alles Denken nicht autoritär unterstünde. Das liefe nicht auf die Binsenweisheit hinaus, der zufolge nur, wer geboren ist, überhaupt in die Lage versetzt wird, zu denken. Vielmehr trüge das Denken bis in seine verzweigtesten Höhenschichten, das ist ja der Versuch sozusagen an den Anfang mit Stelzhammer zurückzukommen, Züge eines geburtlichen Zustandes, dessen sukzessiver Hintanstellung, psychologisch gesprochen dessen Verdrängung, es sich zuallererst verdankte. Indizes hierfür wären die beständig rätselhaften Fragen nach der Bedingung der Möglichkeit des Übergangs von einem Sprachlosen in einen Sprachzustand des menschlichen Subjekts, sowie die Unterscheidung von nonverbalem und verbalem Denken und andere mehr. Die Frage, wohin unsere Erinnerung zurückreicht, in die perinatale, sogar in die pränatale Zeit, und was sich als Erfahrung davon für uns je übersetzt, korrespondiert der Frage, worauf sie vorausweist. Das Vorlaufen zum Tode ist bekanntermaßen ein Ausgerichtetsein auf die Möglichkeit des eigenen Nicht-mehr-Sein-Könnens. Oder genauer, wie Emmanuel Levinas gezeigt hat, des Nicht-mehr-Könnens. So, einfach ein Punkt, an dem nicht mehr gekonnt werden kann. Dieses Nicht-mehr-Können, worunter man landläufig den Tod versteht, ist in seiner Bedeutung für menschliche Lebensentwürfe freilich kaum zu überschätzen. Und dennoch gilt nicht das Gleiche auch für die Geburt und noch auf ungleich verstörendere Weise. Das Herlaufen von der Geburt ist an seinem vermeintlichen Ausgangspunkt der Geburt nämlich mindestens ebenso flüchtig wie das Vorauslaufen zum Tode an seinem Fluchtpunkt, dem Tod. Auch in meiner Geburt kann mich niemand vertreten. Das ist eine berühmte These Heideggers. Also die Gemeinigkeit des Todes, dass mich in meinem Tod niemand vertreten kann, gilt ihm als Ausweis für die Radikalität der menschlichen Endlichkeit in diesem Vorlaufen zum Tod. Das gleiche gilt für die Geburt, ist mein Argument. Auch in meiner Geburt kann mich niemand vertreten. In ihr bin ich, für mich ist sie eine absolute Singularität, deren Charakter allgemeiner Verbindlichkeit, gesellschaftlich sanktioniert durch amtliche Zeugnisse und dergleichen, diese zugleich auszulöschen droht, beziehungsweise immer schon ausgelöscht hat. Denn diese Singularität teile ich zugleich mit allen anderen Geborenen. Eine undarstellbare Gemeinschaft, in den Worten Jean-Luc Nancy's, offenbar konstitutiv für Individuum und Gesellschaft und doch um nichts weniger spekulativ als das Faktum des irgendwann eintretenden Todes. Wie der Tod kann auch die Geburt nur aus der Perspektive des Zeugen betrachtet und als stattgefundenes Ereignis verbürgt werden. Genauso wenig wie der Tote als der Gestorbene vermag der Nasciturus als der noch nicht Geborene seine Erfahrung des Todes der Geburt mitzuteilen. Verzeihen Sie mir die ausschließlich maskuline Verwendung hier. Von Seiten therapeutischer Methoden induzierte Wiederholungen von Geburtserfahrungen haben wissenschaftstheoretisch denselben Stellenwert wie die Erzählungen sogenannter Nahtodeserfahrungen durch vormals klinisch Tote respektive Wiedererweckte. Hier wie dort gilt die eigene Zeugenschaft nichts. Auf sie kann nicht in legitimatorischer Absicht zugegriffen werden. Wie der Zeuge des Sterbemoments eines Menschen nur diesen bezeugen kann, nicht aber den Tod als solchen, so vermag genau betrachtet auch der Zeuge des Geburtsmoments eines Menschen nur diesen zu bezeugen und nicht die Geburt als solche. Geht doch der Geburt als Ereignis eine 9-monatige Zeit der Reife voraus, die sich nicht in Begründungsabsicht im Hinblick auf die Geburt in Anschlag bringen lässt. Die Konzeption ist in diesem philosophischen Sinn nicht der Grund der Geburt. Im medizinischen Sinn ist sie das natürlich sehr wohl. Diese Inkompatibilität zweier Diskurse ist wiederum mit ein Grund für die Probleme in der medizinisch-ethischen Diskussion um die Geburtenfrage, sei es in Form der Empfängnisverhütung oder der Bioethik. Konzeption ist nicht der Grund der Geburt, oder sie ist es nur insofern, als sich mit gleichem Recht sagen lässt, sie, nämlich die Konzeption, sei auch der Grund des Todes. Daran lässt sich die Sinnlosigkeit einer solchen Aussage bemessen. Nicht der Tod ist das Unmögliche, sondern das Leben. Diese zunächst frappierende Aussage, stammt von Jacques Derrida in einem Brief. Er hält ihren präzisen Sinn und ihre Berechtigung von genau daher. Einmal geboren, ist der Tod immer möglich. Ja, nichts ist, sit venia verbo, möglicher im Sinne von wahrscheinlicher im Leben als der Tod. Das Leben selbst hingegen ist geradezu unmöglich, in Anbetracht der schier unzähligen Möglichkeiten, gar nicht erst geboren zu werden. Die Zahl derjenigen, die nicht geboren sind, überwiegt die Zahl der bislang in der Geschichte des menschlichen Lebens Gestorbenen immer und mit Notwendigkeit bei weitem. Letztere Zahl ist nämlich, wie unvorstellbar groß sie auch sein mag, auf alle Fälle eines, prinzipiell zählbar, das heißt endlich. Die erstere Zahl hingegen entbehrt genau dieser Qualität der zählbaren, endlichen Quantität. Somit ist die Geburt stets das Rätselhaftere, das mehr der Erklärung bedürftige als der Tod. Sie ist das eigentliche Mysterium, das Geheimnis, um das sich das menschliche Leben rankt. Ihretwegen haben wir Geschmack am Leben, Lust am Denken, Freude am Sein, mag sich dies auch jeweils und nicht zuletzt angesichts von Leid und Tod ins Gegenteil verkehren. Geschmack am Leben haben heißt Geschmack am Geheimnis finden, Gusto del Segreto. Einem Geheimnis, das unter dem Namen der Geburt das Ganze des Lebens, geboren werden und sterben, ebenso umfasst, ohne dass es sich in irgendeiner Weise als ein Ganzes ausweisen ließe. Anfang und Ende sind unwiderruflich suspendiert, sind erster Anfang und zweiter Anfang oder erstes Ende und zweites Ende. Lacan spricht von zwischen zwei Toden, man könnte auch sagen zwischen zwei Geburten. Der Tod tritt zu einem in sich und an sich bereits vollendeten Leben als dessen Supplement hinzu. Er gehört zum Leben auf die Weise der Supplementarität. Das heißt, es bedarf seiner nicht, ja, er negiert es sogar vollends und dennoch wäre es nicht komplett ohne ihn. Indem der Tod das Leben negiert, löscht er es nicht nur aus, sondern konstituiert es allererst. Und dito die Geburt. Aus der Perspektive des Geborenen betrachtet, ist sie sowohl logische wie chronologische Notwendigkeit des Lebens, als unabdingbare Voraussetzung zugleich entbehrlich, weil selbstverständlich. Von der Geburt als Ereignis bis zum Tod ist das Leben ein Ganzes. Und dennoch liegt der Geburt qua Anfang des Lebens noch etwas voraus, und zwar sie selbst. Nunmehr nicht als Ereignis gedacht, sondern als Phänomen. Jeder Versuch, die Geburt als Anfang des Lebens zu postulieren und positiv auszuweisen, mündet in eine Aporie, insofern sie sich nicht, weniger noch als der Tod, auf Ereignishaftigkeit reduzieren lässt. Sie ist nicht Ereignis, radikaler noch, sie ist nicht. Was also als notwendige Voraussetzung, als existenzielles A priori zum Leben hinzutritt, um dieses zum Leben zu machen, tritt zugleich nicht hinzu, ist ein Nichts, das zu einem Ganzen hinzutritt, um es allererst ganz zu machen. Davon bleibt das Leben selbstverständlich nicht untangiert. Es trägt die Möglichkeit seines Nichtseins nicht nur prospektiv, also im Vorauslaufen auf den Tod, in sich eingeschrieben als seine eigene Unmöglichkeit, sondern auch und zuerst retrospektiv, in Form eines unvordenklichen Anfangs, dessen das Leben bedurft und zugleich nicht bedurft haben wird. Eines Anfangs, der alles ist, worauf es sich berufen kann, um seine Legitimation befragt und auf den es sich zugleich in keiner Weise positiv zu berufen vermag, weil es nicht über ihn verfügt. Das ist ein wichtiger Punkt, also diese Verfügbarkeit sozusagen der Geburt. Weil es ihn, also diesen Anfang, nicht gibt. Dass wir nicht nur vom Tod nichts wissen, obwohl wir um ihn als Ereignis wissen, sondern auch von der Geburt nicht, macht die Irritation aus, der auf den Grund zu gehen, eine unumgängliche Aufgabe der Philosophie im 21. Jahrhundert wäre. Sie kündigt sich im 20. Jahrhundert bereits an, mal deutlicher, mal noch sehr zögerlich und zwischen den Zeilen, wenn, wie Heidegger gesagt hat, das Fragen die Frömmigkeit des Denkens ist, dann mag die Mäutik einer Frage gegenüber die Vollzugsform dieser Frömmigkeit sein in dem Sinn, dass es in Anbetracht der nicht zuletzt gesellschaftlichen und universitären Situation der Philosophie im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert frommt, das heißt, dass es an der Zeit ist, die natologischen Impulse anzuerkennen, die das philosophische Denken von Anfang an umtreiben. Danke.
Danke, Herr Dr. Böldl. Mit einiger Anstrengung kann ich erkennen, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, einfacher war als Ihr Aufsatz.
Wenigstens Sie müssen mir dankbar sein. Das Publikum hat ja den direkten Vergleich nicht.
Ich glaube, Sie haben uns schon ziemlich gefordert jetzt mit den Begriffen, mit der Einordnung. Vielleicht können Sie uns noch eine kurze Perspektive geben. Sie haben gesagt, Sie meinen, dass für die Philosophie des 21. Jahrhunderts das was Zentrales ist, war jetzt ganz zum Schluss ja. Ihre Aussage. Geben Sie uns eine Perspektive, warum?
Es gibt viele Perspektiven, ich muss mich für eine entscheiden.
Sie können auch mehrere.
Oder sagen wir zwei. Die eine ist die Sie angedeutet haben, indem Sie auf dieses Mantra sozusagen der philosophischen Natologie verwiesen haben, das ich von Jean-Luc Nancy oder das ich mit Blick auf Jean-Luc Nancy formuliert habe, nämlich die Gemeinschaftlichkeit der Geburt anzuerkennen ist die Geburt der Gemeinschaftlichkeit. Damit ist ein sozialphilosophischer Aspekt sozusagen der philosophischen Natologie angesprochen, der mir schon wichtig ist und der, glaube ich, auch in der gegenwärtigen Diskussion der Sozialphilosophie zwischen Kommunitarismus und Kommunismus und allem Möglichen, was da wieder diskutiert wird, eine wesentliche Rolle spielen sollte oder spielt. Nämlich die Frage, worauf sich unsere Gemeinschaften gründen lassen. Und da ist letztlich immer ein, tendenziell, es kommt meistens nicht in dieser Deutlichkeit heraus, aber ein gewisser Bezug auf eine Faktizität, und das ist oft eine biologische, manchmal auch eine nationale Faktizität, der Geburtlichkeit zum Tragen. Also man kann den Kommunitarismus beispielsweise in seinen Vorstellungen vom funktionierenden, es ist meistens ein Rückbezug auf Aristoteles, funktionierenden politischen Gemeinschaften auch verstehen als eine Festschreibung bestimmter historisch gewordener Gemeinschaften, zu denen ich gehöre aufgrund der Faktizität meines Hineingeborenseins. Also politisches sozusagen hineingeboren sein. Das andere ist natürlich, und das haben Sie gerade im Zusammenhang mit der Medizinethik und der Gentechnik immer wieder, ein gewisser biologischer Reduktionismus, der um sich greift, wo sozusagen meine Geburt mich zwar nicht mehr wie im 17. Jahrhundert als jemanden von Adel ausweist, ja, eine hohe Geburt hat es geheißen, aber doch als jemanden mit bestimmten Eigenschaften sozusagen, wo ich dann eingreifen kann, sozusagen, wo das verfügbar wird. Und wenn man sich die Geburt philosophisch anschaut, dann ist diese Verfügbarkeit einfach eine starke Grenze gesetzt. Also eine Verfügbarkeit, die jetzt in der philosophischen Tradition sehr stark hinterfragt wurde, was den Tod betrifft. Da haben wir eine lange Tradition sozusagen und entsprechende ethische Ansätze auch dazu gewonnen. Hingegen, was die Verfügbarkeit der Geburt betrifft, gibt es kein entsprechendes Sensorium und auch kein ähnlich subtil entwickeltes Instrumentarium dazu.
Die Verfügbarkeit der Geburt ist ja, wenn man jetzt sozusagen nur so ganz landläufig mal drüber nachdenkt, ja dann eigentlich doch gegeben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass aktiv in das vorgeburtliche Geschehen eingegriffen wird und die Geburt durch die bewusste Entscheidung eines schon lebenden Menschen verunmöglicht wird.
Ja, verunmöglicht wird. Das ist die Frage, was ist da die Geburt selbst das Verfügbare? Also worauf zielt die Verfügbarkeit? Ne? Also dazu muss ich einen bestimmten Begriff von Geburt haben, der hier etwa letztlich sozusagen ein medizinisch-biologischer ist. Mein Anliegen ist es sozusagen nicht schon auf dieser Ebene mit der Argumentation zu beginnen, ne? Also sondern überhaupt, ich sage mal ganz polemisch, wir wissen eigentlich nicht, was Geburt bedeutet. Und was ich versuche zu zeigen ist, dass das keine kein temporäres Unwissen ist, also nichts, was sozusagen im Zuge der weiteren Entwicklung der Pränatalmedizin oder überhaupt der Naturwissenschaften irgendwann einmal als positiv ausweisbares Wissen sozusagen zur Verfügung gestellt werden kann, sondern dem eine gleichsam epistemologische Grenze eingeschrieben ist und eingeschrieben bleibt, die sich nach außen in der politischen Dimension als Unverfügbarkeit äußert. Und zwar bleibend. Ja, also das heißt zugleich auch alles, was ich veranstalte, ja, ob ich eingreife in bestimmte Geschehen hier, wird an diesem philosophisch reduzierten Aspekt Geburtlichkeit als Phänomen oder kommt dort überhaupt nicht hin.
Aber das heißt, Ihrer Wahrnehmung nach ist unser Diskurs über Geburt schon überlagert durch das, was wir medizinisch, naturwissenschaftlich von der Lebenserfahrung her ausdrücken.
Es ist ein technischer Diskurs, ja. Mhm. Es ist ein technifizierter Diskurs, der unter der Prämisse sozusagen der absoluten Machbarkeit steht. Worauf es mir ankäme, wäre sozusagen ein quasi notwendiges Scheitern dieser Perspektive aufzuzeigen, was nichts mit der Frage des technischen Funktionierens von solchen Eingriffen zu tun hat, oder auch noch gar nicht so sehr jetzt mit der ethischen Frage, darf man das machen, sondern die Diskussion solcher Fragen wäre abhängig von einer fundamentalphilosophischen Klärung der Geburtlichkeit und der Bedeutung der Geburt für den Menschen. Die sehe ich nicht.
Ja. Okay. Ich schaue mal in die Runde. Sie können sich jederzeit einfach mit Handzeichen melden und an der Diskussion beteiligen. Wir haben Mikros im Raum. Bitte.
Ja, aus philosophischer Sicht, wann beginnt denn der Mensch zu leben? Und wann beginnt das Bewusstsein? Weil medizinisch ist ja so, der Mensch wird ja zu früh geboren, weil das Gehirn ja noch 2-3 Monate braucht, bis es die essentiellen Synapsen überhaupt aufbaut. Mhm. Wann beginnt aus philosophischer Sicht das Leben des Individuums und wann beginnt das Bewusstsein?
Das ist genau das, was mich interessiert, nämlich nicht im Sinne einer wie auch immer philosophischen oder sonst gearteten Antwort auf diese Frage, sondern die Bedingungen der Möglichkeit, eine solche Frage zu stellen, ja, ist das, was mich interessiert. Denn um die Frage zu stellen, muss ich von einer fixen Identität sozusagen dieses geborenen Wesens ausgehen. Bitte?
Ich bin schon lange.
Ja. Aber sind, ich glaube, das Zitat von Peter Trautmann, das ich am Anfang gebracht habe, bringt das, glaube ich, ganz schön auf den Punkt. Sind Sie der, der am so und so vielten Sohn in diesem Jahr geboren wurde? Hat Ihr Leben dort begonnen? Also diese Frage, mein Leben hat dann und dann begonnen, sozusagen, setzt genau dieses Possessivpronomen des Mein voraus, das seinerseits sozusagen abkünftig ist von der Faktizität des Erfolgs sozusagen dieser Geburt. Ja. Und diese beiden Momente, Gadamer nennt sozusagen Anfang des Denkens, Anfang des Lebens, die lassen sich nicht einfach kongruent machen. Ja, es besteht sozusagen, wenn man so will, eine Differenz, eine Distanz. Man könnte auch sagen, wissenschaftstheoretisch eine gewisse Inkommensurabilität dieser beiden Diskurse zueinander, wo man sehr vorsichtig sein muss, bei allen Versuchen, sie aufeinander abzubilden. Ich gebe Ihnen recht, das ist genau der Punkt sozusagen, wo sich die ethischen, politischen und sonstigen Implikationen einer solchen philosophischen Natologie zeigen. Aber ein Impact sozusagen philosophischer Natologie im Sinne einer philosophischen Lehre von der Geburt ist es, auf diese Inkongruenz aufmerksam zu machen und sie nicht schon für lösbar sozusagen.
Heißt das dann, dass sozusagen der rein physiologische Vorgang der Geburt hat mit der Geburt der Person oder mit dem Werden der Person sozusagen nur punktuell etwas zu tun?
Die Frage ist, was haben die beiden Dinge miteinander zu tun? Also es wäre schon eine bestimmte Antwort jetzt auf die Frage, hat punktuell damit zu tun, man kann sagen, hat nichts damit zu tun.
Was haben die miteinander zu tun?
Sie haben miteinander zu tun und interessant ist die Ausbuchstabierung dieses Zusammenhangs. Ja? Es gibt bei Derrida eine sehr schöne Stelle in einem Buch namens Politik de l'Amitié, also Politiken der Freundschaft. In der deutschen Übersetzung ist der Plural verloren gegangen, also das heißt Politik der Freundschaft. wo er diesen selben Zusammenhang mit Blick auf die sozialphilosophische Kunst oder mit dem sozialphilosophischen Blick auf die Konstitution von Gemeinschaften, Nationen, Nation ist ein interessantes Wort, kommt ja von Nascor, ne, also von geboren werden. Ich bin dort ich gehöre einer Nation an, weil ich in sie hineingeboren wurde, wo er das auf den Punkt bringt, diesen Abstand zwischen zwei Diskursen, nämlich er sagt, es gibt sozusagen zwei Arten von Gemeinschaftsbildung, nämlich die Gemeinschaft mit Gemeinschaft, wo ich bestimmte Eigenschaften mit anderen teile, beispielsweise die Angehörigkeit, den Geburtsort und so weiter, und eine Gemeinschaft ohne Gemeinschaft, wo sich herausstellt, dass dieses Teilen sozusagen erst eine, wenn man so will, ideologische Überformung einer nur auf ontologischer Ebene gegebenen Gemeinsamkeit ist.
Was könnte
und diese
sein?
Beiden lassen sich nicht, bitte?
Was könnte das sein im zweiten Fall?
Die Gemeinschaft ohne Gemeinschaft, naja, dass ich draufkomme, ich habe nichts mit anderen gemein. Ja, also dieses
also
nichts
ich sehe
gemein
jetzt mal das Heimatland, aber ich habe nichts gemein mit den Oberösterreichern.
Sie bringen es auf den Punkt, ja. Das ja. Kann man durchaus sagen, ja. Also, wo eben letztlich alle Gründe, ja, also die man im starken Sinn als Argumente auch für Gemeinschaftlichkeit anführen kann, jedenfalls gegenüber der ontologischen Teilung des Seins, ich sage es jetzt bewusst in diesen heideggerschen Termini, zu spät kommen. Also die Geburt zeichnet einerseits eine bestimmte Geschichte, ist die Bedingung der Möglichkeit einer Geschichte, fordert aber vor allem zur Erfindung von Geschichten heraus. Mhm. Ja. Also auch ein rein theoretischer Zugang sozusagen zu meiner Geburt unter Anführungszeichen verfehlt letztlich das Thema, weil es immer ein literarischer, ein narrativer Zugang letztlich sein muss. Also die Geburt ist die Bedingung der Möglichkeit einer Geschichte, die ich erzähle, nicht nur einer Geschichte, die ich habe im Sinne der Res Geste, sondern immer auch eine Historia, die sich, wie wir wissen, auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht, was die Geschichtswissenschaft betrifft, die sind halt nicht deckungsgleich.
Mhm. Ja. Wobei ja offensichtlich unser Gehirn in Geschichten funktioniert.
Unser Gehirn funktioniert in Geschichten, aber nicht nur. Da könnte man auch anschließen, ich habe mich eine Zeit lang eben aus diesen Gründen auch mit der Pränatalmedizin und mit der Neurologie beschäftigt. Natürlich alles Modo Rezipienti, weil ich kein Experte in dieser Hinsicht bin. Aber interessant ist es schon zu sehen, dass offensichtlich durch die eben spätere Reifung des Neokortex sozusagen hier nichts Neues einerseits dazu kommt, aber eine Neuorganisation sozusagen der neurologischen Basis sozusagen geschieht, sodass man sagen kann, alle Erfahrungen sozusagen, die ich mache, sind natürlich Erfahrungen, die von Haus aus angelegt sind, auf die ich aber in einem starken Sinn keinen bewussten Zugriff habe und haben kann. Ja? Also das ist genau sozusagen, wenn man so will, das ist ein transzendentales A priori.
Mhm.
Wofür man ja außer postulierend bei Kant und anderen kein Beispiel anzugeben wüsste, was ist wirklich ein solches transzendentales A priori. Hier kann man von der Neurologie, könnte man da einige interessante Erkenntnisse einspeisen.
Mhm. Können Sie für uns vielleicht auch noch einmal kurz diese Frage nach Zeit und Raum, die sich bei Geburtlichkeit und bei Geburtsstellen ein paar Aspekte geben?
Sie spielen an auf Michel Serre, nichts bereitet besser auf die Zeit vor.
Naja,
der Raum.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Geburtlichkeit ja auch viel eher mit einem sozusagen Raumverständnis von Leben zu tun als einem Zeitverständnis, das eher ein thanatologisches Verständnis ist, also eines auf den Tod hingerichteten Verständnisses.
Naja, da ist also da im Hintergrund steht die Frage nach der Ableitung, wenn man so will, oder nach einer möglichen Ableitung der Anschauungsformen von Raum und Zeit. Und zwar eine Ableitung jetzt nicht im Sinne einer biologischen Herleitung sozusagen oder einer empirischen Herleitung dieser Anschauungsformen. Das würde ja sozusagen das philosophische Kind mit dem Bade ausschütten, den ganzen Diskurs irgendwie von unten her auflösen. Sondern worum es hier geht, ist eher die Frage, wie Erfahrungen oder solche Erfahrungen, auf die ich beim besten Willen unter verschiedenen methodischen Rücksichten nicht zugreifen kann, weil sie mir quasi verbaut sind, aber die trotzdem meine sind, wie sich die bei sehr basalen philosophischen Fragen wie der Frage nach Raum und Zeit berücksichtigen ließen oder welche Implikationen das hat. Und hier habe ich unter anderem interessant gefunden, einen Versuch, den Julia Kristeva 1978 in dem Buch Die Revolution der poetischen Sprache vorgenommen hat, wo sie letztlich von frühesten Erfahrungen, intrauterinen Erfahrungen spricht, die natürlich die philosophische Krux an sich haben, dass sie in der dritten Person nur sozusagen medizinisch erhoben werden können und insofern keine gelebten, unmittelbar zugänglichen Erfahrungen sind, aber solche Erfahrungen, die auf eine minimale Differenz hindeuten. Und das ist nicht nur bei Otto Rank, kann man das schon lesen, bei Otto Rank, das Trauma der Geburt, er hat sozusagen diesen Zeitpunkt der ersten Differenz dort angesetzt, wo der Fötus sozusagen das Kind, den Mutterleib verlässt. Sozusagen eine Innen-Außen-Differenz, die erstens traumatischen Charakter hat und zweitens eben bewusstseinsbildend sozusagen wirkt. Und der Zeitpunkt dieser Differenzenbildung verschiebt sich im Laufe des 20. Jahrhunderts sozusagen immer weiter nach vor, bis in den intrauterinen Bereich. Kristeva spricht von Stasen der Bedürfnisbefriedigung. Was sie damit meint, ist in Anlehnung an Freuds berühmte Beobachtung des Fort-Da-Spiels. Also eine binäre Differenz. Die Mama ist hier, die Mama ist fort. Und das Kind wiederholt sozusagen diese Plus-Minus-Differenz Fort-Da, indem es mit der Zwirnspule spielt. O-A, sozusagen die Lautierung, sprachliche Anknüpfung ist gleichzeitig da. Kristeva verweist auf diese freudsche Geschichte und sagt, das beginnt bereits im Mutterleib, nämlich sozusagen primäre Bedürfnisbefriedigung, Versorgung sozusagen des Embryos mit sauerstoffhaltigem Blut beziehungsweise mit sauerstoffarmem Blut. Minimale Differenz. Ja. Und anknüpfend an diese nicht weiter ausweisbare formale Differenz können dann nach Kristeva sozusagen semantische Konstruktionen. Also das ist sozusagen eine minimale Differenz, die dann irgendwann bedeutungstragend werden kann. Ohne eine solche Differenz wäre uns alles gleich. Ne? Wir würden sozusagen in einem Existenzzustand des Psychotikers leben, den alles angeht, ne? Der keine Unterschiede machen kann zwischen Ereignissen, die ihm gelten und die nicht ihm gelten. Also Kristeva bindet die Semiose, also die Bedeutungsentstehung, die sprachliche Bedeutungsentstehung an diese intrauterine Geschichte.
Das heißt, da gibt es Individualität und Gemeinschaftlichkeit gleichzeitig in dieser
Situation. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ne? Also ich sage es jetzt wieder mal vielleicht etwas flapsig, im Tod kann ich allein sein, in der Geburt auf keinen Fall.
Und in der Phase zwischen Zeugung und Geburt auch nicht?
Auch nicht, ne.
Und diese Phase zwischen Zeugung und Geburt, das ist eine, die sozusagen für das Selbst- und Weltverständnis konstituierend sein kann?
Die ganz sicher für das Selbst- und Weltverständnis konstituierend ist, aber nicht auf deterministische Weise. Also eine der
Und wie lässt sich dieses Verhältnis nun beschreiben, wenn das Wesen, das das erfahren hat, selbst darüber nicht im Moment, wo es das erfährt, nicht nachdenken kann?
Naja, einfach dadurch, dass man sagt, also oder eine der großen Einsichten von Heidegger ist das, was er das In der Welt sein nennt. Ne? In der Welt sein ist nicht einfach ein Sein in einer bereits konstituierten Welt, zu der ich in Bezug stehe, sondern in der Welt sein ist für Heidegger ein Existenzial. Das heißt, es ist mit meiner Art und Weise zu existieren mitgegeben. Das heißt, man darf nicht sozialwissenschaftlich sozusagen runterbrechen. Und dieses In der Welt sein, wenn man so will, ist von Haus aus, und zwar nicht in einer zweiten Fahrt sozusagen, erst sondern von Haus aus gemeinschaftlich in dem Sinn, dass es Mitsein ist. Das ist eine Passage in Heideggers Sein und Zeit, die bei ihm selber dann in der weiteren Folge eher unterdrückt wurde, dann aber von Leuten wie Georges Bataille und Jean-Luc Nancy, Hannah Arendt auch auf ihre sehr eigene Weise aufgegriffen worden ist. Also die ursprüngliche Art und Weise des In-der-Welt-Seins ist nicht das Dasein im Sinne des Seins dieses Da, das ich bin, sondern das Mitsein. Mhm. Ja, also Mitsein ist von Anfang an die ontologische Weise, in der Welt zu sein. Und es ist ein Mitsein, das nicht im Nachhinein erst konstituiert wird. Also nicht ein bereits geborenes Dasein sucht sich seine Mitdasein und bildet mit denen eine Gemeinschaft, sondern wenn sich solche Gemeinschaften etwa im Sinne von bestimmten sozialen Institutionen oder so konstituieren, dann ist das die Bedingung der Möglichkeit dessen sozusagen unser gemeinschaftlich sein in der Welt und so mit sein.
Es wird immer einfacher, gell? ist Ihnen schon alles klar? Ich schaue mal ins...
Ich habe nie behauptet, dass mir alles klar wäre.
Aber Sie vermitteln glaubwürdig, dass Ihnen ziemlich viel klar ist. Bitte.
Ist das Mitsein, beginnt das Mitsein dann mit der Geburt oder schon davor? Schon davor, oder?
Mitsein ist eine ontologische Kategorie, das heißt, es kann nicht nicht sein. Also die einfachste Erklärung für diese schwierige Frage, was heißt eigentlich ontologisch im philosophischen Zusammenhang, ist die zu sagen, ontologisch ist all das, was nicht gleichzeitig auch nicht sein kann. Das heißt also, sobald ich bin, bin ich mit. Ja. Die Frage ist nur, ich meine, wenn Ihre Frage ist, was heißt sobald sozusagen, ja, also diese Zeitlichkeit, dann ist diese Zeitlichkeit keine empirische Zeit, ja, also es ist nicht sozusagen ab dem Zeitpunkt X damit gemeint, sondern dass ich überhaupt, ich meine, es ist jetzt ein philosophischer Karlauer, wenn ich auf Augustinus und sein Problem mit der Konstitution der Zeit verweise, ne, was tat Gott, bevor er die Schöpfung sozusagen geleistet hat, sagt Augustinus, er hat die Hölle erfunden für diejenigen, die solche Fragen stellen. Was er damit sagen will, ist, die Zeit ist selbst sozusagen geschöpft. Ja, sie ist selbst nicht vor der Schöpfung. Also dieses Vor ist sozusagen ein systematisches und kein chronologisches. Und das scheint mir auch in der philosophischen Reflexion auf die Geburt nicht unwichtig zu sein, hier nicht vorschnell erstens empirische Kategorien überhaupt anzuwenden und zweitens vor allem ein Vor, ein systematisches Vor, wie dieses Mitsein, nicht chronologisch zu verstehen.
Wie es auswirkt, wenn so ein Kind dann nicht auf die Welt kommt, weil es zum Beispiel im Mutterleib stirbt.
Was meinen Sie festmachen?
Naja, es hat ja Auswirkungen, wenn
ja.
Sowohl wenn ein Kind geboren wird, aber eben auch ja. Nicht geboren wird,
ja.
weil das dieses Nichtsein in der Familie weiter.
Okay, ja, also das ist ein wichtiger Hinweis, weil es eben zeigt, es ist nicht sozusagen der Erfolg der Geburtlichkeit oder die Geburt als Erfolg, die hier entscheidend ist für philosophische Natologie. Ne? Es ist auch, das wäre im Prinzip oder war lange Zeit einfach ein zynischer Diskurs. Ne? Die Erfolgsgeschichte der Sieger ist die Erfolgsgeschichte derjenigen, die geboren sind, ja? Und die über die Geburten der anderen sozusagen entscheiden. Und das ist ein Politikum natürlich, ja? Aber eine wichtige Implikation sozusagen philosophischer Natologie in der Hinsicht, dass sie in dem Sinn nicht die Erfolgsgeschichte der Geburtlichkeit schreibt, sondern das Mitsein eben, kann es nur wiederholen, auf einer ontologischen Ebene ansiedelt und nicht auf einer empirischen. Ja, insofern ist der, das klingt jetzt vielleicht hart, ist aber nach dem, was Sie gesagt haben, glaube ich, durchaus vertretbar, ist ein solcher Fall wie der, den Sie beschreiben, davon ist philosophische Natologie unangekränkelt. Ja, also es geht tut hier nichts zur Sache sozusagen, ob das Kind im Mutterleib stirbt oder ob es faktisch geboren wird. Das sind empirische Sachen, empirische mit allen Konsequenzen natürlich, in psychologischer, sozialer und so weiter Hinsicht, ja, die man berücksichtigen muss, die aber auf einer anderen Ebene liegen und auf einer anderen Ebene diskutiert werden müssen, als der im engeren Sinn philosophisch-natologischen. Mhm.
von Straßenseite, bitte.
Meine Frage wäre, bei der Geburt gibt es ja ein Individuum. Wie schaut das vor der Geburt auf? Ist das Seins nicht ein Bestandteil eines Nicht-Individuums, eines Ganzseins?
Gibt es bei der Geburt ein Individuum?
Na, wenn ich zu denken beginne, sagen wir so. Wenn ich mich als Individuum sehe.
Eben, aber das ist genau diese merkwürdige Form sozusagen einer retroaktiven Zeitlichkeit, um die es hier geht. Ja. Also ich konstituiere mich als dieses Individuum, das ich schon gewesen sein werde. Ja. Also darum ist ja die Frage, hängt auch mit der ersten zusammen, ab wann. Ja. Natürlich, ich kann mich gar nicht anders verstehen, jetzt sozusagen ist ein hermeneutisches Problem, biografisch hermeneutisches Problem, ich kann mich gar nicht anders verstehen als derjenige, der an diesem Tag X zu dieser Stunde von dieser Mutter geboren worden ist. Ja. Aber bin ich zu diesem Tag, an diesem Tag, zu dieser Stunde, dieser X, als der ich mich jetzt weiß, dass ich dort geboren worden bin? Also die Frage Individuum bei der Geburt ist eine der heikelsten. Insofern auch davor, ja. Was ist das davor?
Ja, was glaubt die Philosophie, was davor ist? Gibt es da einzelne Persönlichkeiten oder
Persönlichkeiten, Persönlichkeit oder Person ist ein Konzept, das wohl oder übel korreliert mit Vernunftfähigkeit und so. Ja? Vernunftfähigkeit ist auch schon wieder schwierig. Ne? Was heißt Vernunftfähigkeit? Ist die angelegt oder nicht? Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Thesen dazu. Jetzt in einem starken Sinn zu sagen, ich bin ab der Konzeption die Person XY, ist sehr, legt mir eine hohe Beweislast auf, philosophisch. Und ich kenne keine plausible Theorie, die jetzt sozusagen diese Übersetzung von einer, wie soll man sagen, von einer möglichen Person vor der Geburt, bei der Geburt, in eine faktische Person zu einem späteren Zeitpunkt wirklich friktionsfrei hinkriegt. Nämlich friktionsfrei jetzt sozusagen in einem nicht ideologisch verbrämten Sinn, wobei Ideologie ist alles das, was sozusagen sich auf etwas beruft, was es nicht selbst begründen kann.
Aber haben wir da nicht insgesamt auch ein Problem des Verständnisses? Ich denke jetzt gerade an die feministische Philosophin und Theologin Mary Daly, die begonnen hat, ja dann das überhaupt anders zu denken, und die sagt, alles, was wir versuchen, in sozusagen terminisierbaren Begriffen zu beschreiben, also in Begriffen, die Zeitpunkte, Zustände als gegeben versuchen zu definieren, da müssen wir scheitern, weil sozusagen das Leben kreativ ist, das heißt in einer ständigen Bewegung ist und in einer ständigen Veränderung ist, und die zum Beispiel dann versucht hat, Gott nicht als Substantiv, sondern als Verb zu definieren, also als eine Tätigkeit, die ständig ist. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt über diese Fragen reden, auch das Problem, oder? Wir versuchen sozusagen die Geburt manifest zu machen oder das Individuum manifest zu machen, die Person manifest zu machen, und erleben ja eigentlich auch ständig, dass das alles in Veränderung ist und in Bewegung.
Völlig richtig. Ähnliche Vorschläge gibt es ja auch in der phänomenologischen Tradition, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben oder wenig geredet haben, zwischen Heidegger und Levinas beispielsweise, Sein eben als Verb zu verstehen. Ne? Sein ist immer transitiv, heißt es bei Heidegger. Ne? Das Sein, berühmter Satz, das Sein ist das Sein, es ist es selbst. Ne? Da kann, das sind so die klassischen philosophischen Sätze, wenn man das aufschlägt und liest. Dann, aha. Ne? Der Hintergrund ist der, dass er versucht sozusagen Sein verbal zu verstehen. Ja, also ein Geschehen sozusagen dort hineinzubringen. Es ist einer der Grundfehler sozusagen abendländischer Philosophie, das Sein nach dem Muster eines bestimmten Seienden zu verstehen. Also es zu hypostasieren heißt das dann. Ja. Und bei Daly geht es sozusagen von theologisch-feministischer Seite auf einer ähnlichen Grundlage dann. Die Frage ist nur, und das ist also völlig richtig, das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen, es ist auch immer eine Frage der Ausdrückbarkeit dieser Dinge. Und man gerät sehr leicht in Spekulationen hinein, vor allem wenn man dann versucht, starke Zuschreibungen zu machen. Umgekehrt, sich ganz sozusagen dadurch aus der Affäre zu ziehen, dass man keine solchen Zuschreibungen mehr macht, da landet man entweder positiv bei der Literatur und muss aus der Philosophie raus, es soll einem nichts Schlimmeres passieren, oder beim Schweigen, mystischem Schweigen oder so. Und das ist auch dann wirklich nicht befriedigend vielleicht für denjenigen, der diese Erleuchtung gefunden hat, aber nicht, wenn man sich dann im Hörsaal mit solchen Dingen auseinandersetzen soll, zum Beispiel. Die schwierig oder was dranhängt, und das war ja auch ein bisschen dann die Krux von Mary Daly, die sozusagen und auch die Krux Heideggers und anderer, in welcher Sprache sprechen wir dann? Ja? Also die eine der Grundeinsichten von Derrida ist die, dass das abendländische Metaphysik einfach hinten und vorn nicht funktioniert. Ich sage es jetzt sehr polemisch. Die Pointe ist aber, wir können diesen Umstand, wo es nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert, nicht anders ausdrücken als just in dieser Sprache der Metaphysik, von der wir wissen, dass sie nicht tauglich ist, um es auszudrücken. Ja? Also ein grundlegendes Phantasma philosophischer Rede ist, eine Sprache zu finden, die in der Lage ist, sozusagen adäquat zu sein. Ja? Das Skandalon dessen, was man Dekonstruktion oder eben französische Gegenwartsphilosophie dekonstruktiver Prägung auch nennt, ist das, dass mit diesem Phantasma aufgeräumt wird, und zwar nicht im Bewusstsein eines unendlichen Scheiterns oder eines Skeptizismus, sondern darin die eigentliche Kraft philosophischer Rede auch zu sehen, weil es ja nicht heißt, also dass es keine, es ist nicht so, dass wir eigentlich mit den Zuschreibungen scheitern, sondern wir scheitern mit der hinreichenden Begründung unserer Zuschreibungen. Das heißt, wir sind ja sehr wohl in der Lage zu sprechen, wir sind nur nicht in der Lage, bis ins Letzte unsere Rede zu begründen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Denn das heißt, im einen Fall würde es heißen, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, ja, also nichts mehr zu sagen. Im anderen Fall zu reden im Bewusstsein dessen, dass wir immer weiter reden müssen, das heißt zu reden im Bewusstsein dessen, dass all unsere Rede zwar einerseits hinfällig ist, aber auch gleichzeitig das Beste, was wir haben. Und diese Haltung ist etwas ganz anderes als ein Rückzug sozusagen aus der Kommunikation, sondern es ist eine Theorie der Kommunikation, die abbildet, wie wir kommunizieren und was die Bedingungen der Möglichkeit unserer Kommunikation sind. Nur vielleicht noch eines, damit in direktem Zusammenhang stehend und auch etwas, was mit ein Aspekt der philosophischen Nautologie ist, nämlich die berühmte Verabschiedung sozusagen des Subjekts in diesem französischen Diskurs. Tod des Menschen heißt bei Foucault und so weiter. Damit ist ja nicht gemeint, wir sind keine Subjekte, oder es gibt so etwas wie Subjektivität nicht, sondern Subjektivität ist nur nicht etwas, worauf wir uns in begründender Absicht berufen können. Also wir können nicht einen Diskurs, eine Begründung damit sozusagen zum Ende, zu einem positiven Ende bringen, dass wir diesen Diskurs ausweisen von einem bestimmten Subjekt her. Die Subjektivität ist ein Effekt sozusagen der Rede. Das heißt, wir sind Subjekte, weil wir so sind, wie wir sind. Aber wir können nicht umgekehrt veranschlagen, die Subjektivität als den Grund unseres Seins. So wenig wie wir die Geburt in diesem empirischen Sinn sozusagen als Grund unseres Lebens veranschlagen können. Also da würde ich eine Strukturparallele sehen.
Bitte.
Vielleicht etwas provozierend. Gibt es irgendeine einfache Frage, die die Philosophie nicht nur sehr kompliziert darstellt, sondern auch beantwortet.
Alle Fragen sind einfach. Einfache Antworten sind prekär.
Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite, Beiträge? Mich würde eine Frage noch interessieren, Herr Dr. Bölderl, weil wir jetzt bei der Begrifflichkeit waren und bei der Frage der Geburt und der Geburtlichkeit. Wie hängt das jetzt mit den, zum Beispiel mit den Vermutungen der modernen Physik zusammen? Die, also wir gehen ja immer von der Geburt oder der Geburtlichkeit als einmaligen, also singulärem Ereignis aus. Die Physik ist ja auch immer ausgegangen vom Urknall, der irgendwann passiert. Also es hat irgendwann begonnen und dann setzt es sich fort. Und jetzt ist man ja dran zu denken, das könnte ein sich wiederholendes Ereignis sein. Also das, auch der Urknall könnte ein zyklisches Ereignis sein. Mhm. Kann auch Geburt ein zyklisches Ereignis sein?
Vielleicht kein zyklisches, aber jedenfalls etwas, was nicht punktuell ist, und das heißt gleichzeitig auch, dass es nicht aufhört zu sein. Also eine der Thesen oder eine der Grundvoraussetzungen philosophischer Natologie besteht eben genau darin, zu sagen, dass die Geburt nicht aufhört. Ja? Welche Implikationen jetzt das hat, das zu sagen, dass sie nicht aufhört, muss man im Einzelnen durchbuchstabieren. Wenn Sie die physikalische oder quantenphysikalische Ebene ansprechen, bin ich leider auch kein Experte. Ich hatte nur das Vergnügen, im Zusammenhang mit Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte mich damit auseinanderzusetzen. Da kann ich nur so viel dazu sagen. Die Erschütterung, die die Physiker angesichts der Quantenmechanik spürt haben. Einstein war ja bis zuletzt auch der Meinung, das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, Gott würfelt nicht, also es kann nicht zwei Ursprünge geben, sozusagen zwei gleichzeitige Existenzen sozusagen, was ja die grundlegende These sozusagen der Quanten oder Erkenntnis der Quantenmechanik ist, dass sich zwei überlagernde Zustände so lang die grundlegende Wirklichkeit sind, bis sie beobachtet werden, also diese Beobachterabhängigkeit, dann vereindeutigen sie sich. Kann ich nur jetzt aus eigener Perspektive sagen, einen Philosophen hätte das zumindest seit Nikolaus von Kues nicht wirklich überrascht. Also diese Erschütterung sozusagen, die davon ausgegangen ist, ist ja abhängig von der vorhergehenden Überzeugung, dass es einen Grund sozusagen von allem gibt, dass es eine Wirklichkeit und so weiter gibt. Wenn ich etwa an Hegel denke, Phänomenologie des Geistes 1807, Kritik der sinnlichen Gewissheit, da haben Sie genau das drinnen, sozusagen im Prinzip diese Logik, die dann unter dem Namen der Dialektik Karriere macht, A gleich B, sozusagen A gleich A, der Satz der Identität, der sagt, dass etwas im gleichen Kontext nicht auch gleichzeitig sein Gegenteil bedeuten kann, hat zur Voraussetzung genau dieses, nämlich wenn ich aufschreibe A gleich A, brauche ich zwei A's auf der Tafel. Ich habe sozusagen durch die Materialität des Aufschreibens dieses Satzes der Identität ihn auch schon widerlegt, sodass A gleich B bedeutet, die Identität und Nicht-Identität anzuerkennen, was Dialektik bedeutet, sozusagen, hebt es auf eine höhere Ebene. Ich habe sozusagen eine gesättigte Wirklichkeit. Wenn das sozusagen die Logik auch der Quantenmechanik bedeutet, das weiß ich nicht. Da müssen wir mit den Quantenmechanikern darüber reden. Ich habe es zumindest jetzt eben modo recipiendi unter anderem so verstanden. Soll mir recht sein. Also damit realisiert sich sozusagen dann auch etwas, was in der Philosophie zumindest 200 Jahre vor der Entdeckung der Quantenmechanik oder vor der Berechnung der Quantenmechanik gesehen worden ist. Und durchaus jetzt in einer Weise gesehen, die einen Aufbruch bedeutet hat und nicht ein Zusammenbrechen des Weltbildes.
Sie geben uns jetzt ein gutes Argument, warum wir im Kepler-Salon die Philosophie weiter pflegen werden und uns nicht nur der Naturwissenschaft zuwenden.
Achso, ich dachte, das Stichwort sei Aufbruch gewesen.
Wir haben ja ein großes Faible für die Naturwissenschaften, aber wir sehen, manchmal muss man bei der Philosophie nur 200 Jahre vorher fragen und könnte vielleicht auch schon zu Ergebnissen kommen. Ja, wenn es von Ihnen her jetzt keine Anfragen oder Beiträge zu unserem heutigen Thema mehr gibt, dann möchte ich gerne am Ende Sie noch auf die nächsten Termine hier im Kepler Salon hinweisen. Sie haben morgen am Abend schon wieder die Gelegenheit, hierher zu kommen, 19.30 Uhr. Da geht es dann um das Thema der Tabakfabrik Linz, eine Bilanz nach einem Jahr Umbauwerkstatt. Die Vortragenden werden sein Lorenz Potocznik und Thomas Philipp. Und in einer Woche, am 21. Februar, wieder um 19.30 Uhr, geht es um das Thema Die Gruppe weiß alles und was wissen Sie? Kreativität und Miteinander würde gar nicht so schlecht zu unserem heutigen Thema irgendwie passen. Der Vortragende ist Werner Pfeffer. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, ich habe schon gesagt, der Freundeskreis des Kepler Salon ist so freundlich, den Kaffee bei den Matineen zu finanzieren. Sie können aber auch gerne dem Freundeskreis beitreten. Er unterstützt den Salon sehr wesentlich und die Präsidentin Elfi Schulz ist auch da. Also wenn Sie den Club heute an diesem schönen Sonntagvormittag als Mitglied bereichern wollen, bitte einfach bei ihr melden. Ja, Herr Dr. Bölderl, ich danke Ihnen sehr herzlich. Sie haben, glaube ich, unser Denken und unser Fühlen sehr angeregt und uns diese Frage der Geburtlichkeit als Thema, finde ich, sehr facettenreich und in sehr vielen Richtungen einmal eröffnet. Und das ist ja eigentlich ein geburtlicher Vorgang. Und dafür danke ich Ihnen und Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntag.
Dankeschön.